Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist Montag, der 7. November. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. Wie immer lesen wir aus unterschiedlichen Übersetzungen und die einzelnen Textstellen sage ich jeweils vorher an. Dazu wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Aus der Übersetzung Neues Leben, Hesekiel Kapitel 16, Vers 35 bis Kapitel 17, Vers 24. Das Gericht über Jerusalems Hurerei. Deshalb, du Hure, höre das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr. Weil du dich in deiner Hurerei schamlos vor deinen vielen Liebhabern nackt ausgezogen hast, weil du den abscheulichen Götzen gedient und ihnen das Blut deiner Kinder geopfert hast, darum werde ich jetzt alle deine Liebhaber zusammenrufen, denen du gefallen hast, alle, die du geliebt hast und auch alle, die du gehasst hast. Ich lasse sie von überall her zu dir kommen und dann ziehe ich dich vor ihren Augen nackt aus, so dass sie alle deine Scham sehen können. Ich spreche über dich das Urteil, das das Recht für eine Ehebrecherin und Mörderin vorsieht. Ich lasse meinen Zorn und meine Eifersucht an dir aus. Und dann liefere ich dich deinen Liebhabern aus. Sie werden deine Altäre niederreißen und deine Kultstätten zerstören. Sie werden dir die Kleider ausziehen, deinen herrlichen Schmuck rauben und dich völlig nackt liegen lassen. Sie werden sich zusammenrotten und dich steinigen und dich mit ihren Schwertern durchbohren. Sie werden deine Häuser niederbrennen und vor den Augen vieler Frauen das Strafgericht an dir vollstrecken. So werde ich deiner Hurerei ein Ende machen und du wirst aufhören, deine Liebhaber zu bezahlen. Wenn ich so meinen Zorn an dir ausgelassen habe, wird auch meine Eifersucht nicht mehr gegen dich wüten. Ich werde zur Ruhe kommen und nicht mehr zornig sein. Weil du nicht mehr an deine Jugendzeit gedacht, sondern mich durch all deine Taten in Zorn gebracht hast, habe ich dir das gegeben, was du für dein Verhalten verdient hast, spricht Gott, der Herr. Denn zu all deinen abscheulichen Taten hast du noch die Unzucht hinzugefügt. Wer gern Sprichwörter gebraucht, wird von dir sagen: Wie die Mutter, so die Tochter. Du bist die Tochter deiner Mutter, die ihren Ehemann und ihre Kinder gehasst hat. Und du bist die Schwester deiner Schwestern, die ihre Ehemänner und Kinder verachten. Eure Mutter war Hethiterin, euer Vater ein Amoriter. Deine ältere Schwester ist Samaria, die mit ihren Töchtern links von dir wohnt. Und deine jüngere Schwester ist Sodom, die mit ihren Töchtern rechts von dir wohnt. Es hat dir nicht gereicht, dich wie sie zu verhalten und die gleichen abscheulichen Taten zu begehen. Nein, in kürzester Zeit hast du sie darin noch weit übertroffen. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, Sodom und ihre Töchter waren nicht so verdorben wie du und deine Töchter. Die Schuld deiner Schwester Sodom war, dass sie mit ihren Töchtern in Hochmut, Überfluss und sorgloser Ruhe lebte, ohne den Armen und Bedürftigen beizustehen. Sodom war hochmütig und beging vor meinen Augen abscheuliche Taten, deshalb habe ich sie ausgerottet, als ich das sah. Und auch Samaria hat nicht halb so viele Sünden begangen wie du. Du hast weit Abscheulicheres getan als sie. Gemessen an deinen abscheulichen Taten, die du begangen hast, sehen deine Schwester geradezu wie Gerechte aus. Darum trag du jetzt deine Schande, nachdem du deine Schwestern durch deine schlimmen Taten gerechtfertigt hast. Du hast mehr gesündigt als sie, so dass deine Schwestern neben dir als unschuldig erscheinen. Schäm dich und trag deine Sünden, weil du deine Schwestern als gerecht hast erscheinen lassen. Ich wende ihr Schicksal, das Schicksal von Sodom und ihren Töchtern und das Schicksal von Samaria und ihren Töchtern. Und ich wende auch dein Schicksal bei ihnen, damit du deine Schande eingestehst und dich für deine Sünden schämst, weil du sie damit getröstet hast. Deine Schwester Sodom und ihre Töchter werden wiederhergestellt werden, und auch Samaria und ihre Töchter werden wiederhergestellt werden, und wenn es soweit ist, wirst auch du mit deinen Töchtern wiederhergestellt werden. Hast du dir nicht den Mund über deine Schwester Sodom zerrissen, in der Zeit, als du so hochmütig warst? Das war, bevor deine eigene Schlechtigkeit sichtbar wurde. Jetzt verhöhnen die Töchter von Edom und alle ihre Nachbarn dich überall, und die Töchter der Philister verachten dich. Nun musst du die Folgen deiner Unzucht und deiner abscheulichen Taten tragen, spricht der Herr. Gott, der Herr, spricht: Ich behandle dich so, wie du gehandelt hast, denn du hast deinen feierlichen Schwur auf die leichte Schulter genommen und deinen Bund gebrochen. Ich aber werde mich an den Bund erinnern, den ich mit dir schloss, als du jung warst. Ja, ich will einen ewigen Bund mit dir eingehen. Dann wirst du voll Scham an das Böse denken, das du getan hast, wenn ich deine großen und kleinen Schwestern nehme und sie zu deinen Töchtern mache, aber nicht deshalb, weil du den Bund gehalten hättest. Ich selbst werde meinen Bund mit dir aufrichten, und dann wirst du erkennen, dass ich der Herr bin. Und wenn ich dir alles, was du getan hast, vergebe, wirst du an deine Sünde denken und dich schämen und vor Scham den Mund nicht mehr aufmachen, spricht Gott, der Herr. Die Geschichte von den zwei Adlern. Danach erhielt ich eine Botschaft vom Herrn. Menschenkind, erzähl dem Volk der Israeliten ein Rätsel und trag ihnen ein Gleichnis vor. Sag zu ihnen: So spricht Gott, der Herr. Ein großer Adler mit riesigen Flügeln, langen Schwungfedern und dichtem, bunten Gefieder kam in den Libanon. Er packte den höchsten Ast einer Zeder und brach den obersten Zweig ab. Diesen trug er fort ins Krämerland, in der Stadt der Kaufleute pflanzte er ihn ein. Dann nahm er einen Samen des Landes und legte ihn in fruchtbaren Boden, wo viel Wasser war. Er setzte ihn am Ufer eines Flusses ein. Er sollte dort Wurzeln schlagen und zu einem niedrigen, bodennahen Weinstock heranwachsen. Seine Zweige sollten sich dem Adler entgegenstrecken und seine Wurzeln tief nach unten wachsen. Und so wurde er zum Weinstock, trieb starke Äste und setzte viele Blätter an. Doch es kam ein anderer großer Adler mit riesigen Flügeln und dichtem Gefieder. Da drehte der Weinstock seine Wurzeln zu ihm hin und streckte ihm seine Äste entgegen, um von ihm mehr Wasser zu bekommen, als in seinem eigenen Beet war. Dabei war er in gute Erde gepflanzt und hatte genug Wasser, um Zweige zu treiben und Früchte zu tragen und zu einem herrlichen Weinstock heranzuwachsen. Sag: So spricht Gott, der Herr. Wird dieser Weinstock noch gedeihen? Wird der Adler nicht seine Wurzeln ausreißen und seine Früchte abschneiden, sodass seine frischen Triebe vertrocknen? Ja, er wird verdorren. Es braucht weder einen starken Arm noch viele Menschen, um ihn mit den Wurzeln auszureißen. Der Weinstock ist gepflanzt, aber wird er auch gedeihen? Wird er nicht jämmerlich verdorren, sobald der Ostwind ihn trifft? In der Erde, wo er so gut wuchs, wird er nun verwelken. Erklärung des Rätsels. Danach erhielt ich eine Botschaft vom Herrn. Sag dem widerspenstigen Volk: Versteht ihr nicht, was das bedeutet? Sag: Der König von Babel kam nach Jerusalem, nahm den König und die Minister dort gefangen und brachte sie zu sich nach Babel. Er nahm einen Angehörigen des Königshauses und schloss mit ihm einen Vertrag und ließ ihn einen Treueschwur ablegen. Die einflussreichen Männer des Landes aber nahm er gefangen, damit das Königreich nicht wieder stark werden und sich gegen ihn erheben würde und damit es sich an das Bündnis halten und dieses Bestand haben würde. Doch der eingesetzte König erhob sich gegen Babel. Er schickte Botschafter nach Ägypten und bat um ein großes Heer und viele Pferde. Wird er damit Erfolg haben? Wird jemand, der so etwas tut, bestehen? Kann jemand mit einem Eidbruch davonkommen? So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, im Land des Königs, der ihn einsetzte und dessen Eid er verachtete und dessen Vertrag er brach, in Babel wird er sterben. Und der Pharao wird ihn nicht mit einem mächtigen Heer und vielen Soldaten im Krieg beistehen, wenn man einen Wall aufschüttet und Belagerungsgeräte heranschafft, um vielen Menschen das Leben zu nehmen. Er hat den Eid verachtet und den Vertrag gebrochen, obwohl er geschworen hat, ihn zu halten. Weil er all das getan hat, wird er seiner Strafe nicht entkommen. Deshalb spricht Gott der Herr: So wahr ich lebe, weil er den Eid, den er vor mir abgelegt hat, missachtet und den Bund, den er mit mir geschlossen hat, gebrochen hat, werde ich ihm das geben, was er dafür verdient. Ich werfe mein Netz über ihm aus und fange ihn in meiner Falle. Ich lasse ihn nach Babel bringen und gehe mit ihm ins Gericht, weil er mir die Treue gebrochen hat. Die besten Krieger seines Heeres werden in der Schlacht fallen und die Überlebenden werden in alle vier Winde zerstreut werden. Dann werdet ihr erkennen, dass ich, der Herr, diese Worte gesprochen habe. Gott, der Herr, spricht: Ich nehme selbst vom Wipfel der Zeder die Spitze, pflücke einen zarten Zweig von der Spitze einer großen Zeder und pflanze ihn auf einem hohen und erhabenen Berg ein. Ich werde ihn auf den höchsten Berg von Israel pflanzen. Er wird dort Äste treiben und Frucht tragen und zu einer edlen Zeder heranwachsen. Alle möglichen Vögel werden in dem Baum nisten und unter seinen Zweigen Schutz finden. Und dann werden alle Bäume auf den Feldern erkennen, dass ich, der Herr, den großen Baum erniedrigt und den kleinen Baum erhöht habe. Ich habe den grünen Baum verdorren lassen und den dürren Baum zur Blüte gebracht. Ich, der Herr, habe gesprochen. Ich tue, was ich gesagt habe. Aus der Übersetzung das Buch Hebräer Kapitel 8. Das Zelt der Gottesbegegnung. Die Hauptsache von all dem, was wir sagen, ist dies: Wir haben solch einen obersten Priester, der sich auf den Ehrenplatz zur rechten Seite des allmächtigen Gottes gesetzt hat, dort in der Himmelswelt. Dabei ist er der Diener der zu Gott gehörenden Wirklichkeiten geworden und verantwortlich für das eigentliche Zelt der Gottesbegegnung. Das hat Gott selbst errichtet und nicht, wie damals in der Wüste, ein Mensch. Denn jeder oberste Priester wird dazu eingesetzt, dass er Opfergaben und Schlachtopfer darbringt. Genauso ist es notwendig, dass er, Jesus, etwas in die Gegenwart Gottes mitbringt. Wenn er hier auf der Erde wäre, dann wäre er wohl kein Priester, weil es ja die gibt, die nach der Ordnung des Gesetzbuchs die Opfergaben darbringen. Doch die verrichten ihren Gottesdienst nur im Bereich des Abbilds, ja, des Schattens der eigentlichen Dinge, die in der Himmelswirklichkeit zu finden sind. So hat es Mose damals als Anweisung gehört, als er im Begriff war, das Zelt der Gottesbegegnung zu errichten. Da sagte Gott zu ihm: Achte darauf, dass du alles genau gemäß dem Vorbild machst, das dir dort oben auf dem Berg gezeigt wurde. Jesus, der Vermittler des neuen Bundes. Doch jetzt ist ihm, Jesus, eine viel bedeutendere Aufgabe anvertraut worden. Denn er ist ja auch der Vermittler eines viel besseren Gottesbundes, also einer viel besseren Grundlage unserer Gottesbeziehung, die auf viel besseren Zusagen Gottes gegründet ist. Wenn die ursprüngliche Form der Gottesbeziehung ohne irgendwelche Beeinträchtigung zum Ziel geführt hätte, dann hätte es keinen Raum für eine zweite gegeben. Dabei spricht Gott zu den Menschen, die zu ihm gehören, und drückt damit auch einen Tadel aus. Achtet darauf, es kommen Zeiten, so spricht Gott, da werde ich einen neuen Bund, eine neue Beziehung mit dem Volk Israel und dem Stamm Juda aufbauen, eine andere Art der Verbindung als die, die ich mit euren Vorfahren aufgebaut habe, als ich sie bei der Hand nahm und sie aus dem Land Ägypten herausführte. Denn sie sind nicht in dieser Verbindung mit mir geblieben und ich habe mich dann in der Folge auch ihrer nicht angenommen. Sondern das ist der Bund, die Abmachung, die ich mit dem Volk Israel nach jener Zeit ermöglichen werde, sagt Gott. Ich werde mein Gottesgesetz in ihr Denken einpflanzen und werde es in ihre Herzen einschreiben, und ich werde für sie ihr Gott sein, und sie werden für mich mein Volk sein. Dann wird keiner versuchen, seinen Mitbürger oder seinen Bruder zu belehren mit den Worten wie »Bemühe dich darum, Gott zu erkennen«, sondern sie werden mich alle kennen, der Kleinste unter ihnen genauso wie der Größte. Denn ich werde ihnen mit Barmherzigkeit begegnen, obwohl sie der Ungerechtigkeit in ihrem Leben Raum gegeben haben, und ich werde mich an ihre Schuld nicht erinnern. Da Gott also von einer neuen Art der Verbindung spricht, hat er die erste Abmachung für veraltet erklärt. Und das, was alt und überholt ist, steht kurz davor, ganz zu verschwinden. Aus der Übersetzung das Buch Psalm 106, die Verse 13 bis 31. Doch sehr schnell vergaßen sie seine Taten, sie warteten nicht auf das, was er für sie geplant hatte. Dort in der Wüste wurden sie immer gieriger, in der Einöde stellten sie Gott auf die Probe. Da gab er ihnen das, wonach sie verlangt hatten, doch dabei ließ er sie krank und schwach werden. Sie wurden neidisch auf Mose, dort im Lager, und auf Aaron, der dem Herrn geweiht war. Da tat sich die Erde auf und verschluckte Datan, und sie verschüttete die, die sich mit Abiram zusammengerottet hatten. Ein Feuer flammte auf gegen diese Leute, die Flammen verbrannten die Gottesfeinde. Einen jungen Bullen machten sie dort am Berg Horeb, sie warfen sich nieder vor einem Standbild aus Metall. Ihn, den herrlichen Gott, tauschten sie ein gegen das Bild eines Stieres, der Gras frisst. Sie vergaßen Gott, der sie gerettet hatte, ihn, der in Ägypten große Taten vollbracht hatte. Ja, Wunderzeichen dort im Land von Ham, unfassbare Dinge am Schilfmeer. Er hatte schon beschlossen, sie zu vernichten, wäre da nicht Mose gewesen, sein Auserwählter. Der trat bei ihm für sie ein, um seinen Zorn abzuwenden, damit sie nicht vernichtet würden. Doch sie verachteten das wunderbare Land, sie glaubten seinem Wort nicht. Sie murrten darüber in ihren Zelten, auf die Stimme des Herrn hörten sie nicht. Da erhob er seine Hand gegen sie, um sie dort in der Wüste niederzustrecken und um ihre Nachkommen unter den Völkern zu Fall zu bringen und sie zu zerstreuen in alle Länder. Denn sie hängten sich an den Baal Peor und nahmen an Opfermahlzeiten für die Toten teil. So riefen sie durch ihre Taten Gottes Zorn hervor. Da brach unter ihnen eine Plage aus. Doch da trat Pinhas auf und vollstreckte die Strafe. Da kam die Plage zum Stillstand. Dadurch wurde er als Gerechter angesehen, für immer, durch alle Generationen hindurch. Aus der Übersetzung Neues Leben, Sprüche Kapitel 27, die Verse 7 bis 9. Wer satt ist, dem schmeckt auch der Honig nach nichts, dem Hungrigen aber schmeckt sogar bittere Speise süß. Ein Mensch, der von daheim wegläuft, ist wie ein Vogel, der aus dem Nest flieht. Der ehrliche Rat eines Freundes ist so angenehm wie Öl oder Weihrauch. Soweit die Bibellese, und die Losung von heute steht in Jesaja Kapitel 11, Vers 1. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Und aus Offenbarung Kapitel 22, Vers 16 dazu. Christus spricht: Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und damit wünsche ich euch heute noch einen ganz wunderbaren, schönen, fröhlichen, lachenden, aber vor allem einen ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr Lust habt, dann hört doch morgen wieder rein, dann lesen wir weiter. Also dann macht's gut. Tschüss.